Hallo Leute, willkommen zur Folge 41 von unserem Podcast Team Werkstatt. Heute wieder mit dabei Robin.
Hallo zusammen.
Der Flo.
Guten Tag.
Und mein Bruder Aljoscha.
Hallo.
Ja, es wird heute wieder spannende Themen geben. Wirklich,
ja. Ja, doch, schon interessant. Sogar du hast was zu erzählen, ne?
Ich habe immer was zu erzählen, ich sag's doch meistens nicht.
Ah.
Schweigen ist Gold, was?
Vielleicht lüften wir mal erstmal, wortwörtlich, die These Halle. Oder die Frage, ja. Warum du den Schuh nicht anhast.
Ja, erzähl doch mal. Man sieht's ein bisschen dick. Ich habe es heute tatsächlich geschafft, umzuknicken und das auch nicht so.
Ein Schreckmoment tatsächlich, weil wirklich Josh ist wirklich auf, der war aus einer Scheibe eingesetzt, glaube ich, ne?
Genau.
Und ist dann von unserer, einfach um es kurz zu machen, bist du wirklich von der Bühne mehr oder weniger gefallen. Ja. Aber Gott sei Dank war die nicht.
Ich bin nicht gefallen, ne? Sondern ich wollte runtersteigen, die ist ja so leicht erhöht und wollte dann runtersteigen und habe dann einfach irgendwie, ist irgendwas schief gelaufen, entweder motorisch bei mir oder halt mit der Bühne. Und dann hat mein Fuß einmal den gemacht. Und ich habe das gemerkt, dass irgendwas nicht ganz richtig ist und habe mich dann direkt fallen lassen, damit ich nicht
mehr Gewicht
mich überbelasse. Ja. Ich habe gemerkt, dass es komische Geräusche gemacht hat und dachte dann auch erstmal, ist alles in Ordnung. Und dann hat das ungefähr so eine Stunde gedauert.
Ja, erstmal bin ich quasi von der anderen Seite vom Auto gekommen. Robin war auf der anderen Seite, hat mir die Scheibe eingesetzt, glaube ich. Ich
genau. Habe
das geguckt.
Und erstmal geguckt, was
knickst,
ist passiert.
Du knickst um und liegst einfach auf dem Boden da.
Wie eine Schildkröte.
Wirklich auf dem Rücken mit dem Kopf am Auto. Und einfach nur, oh. Und dann dachte ich schon so, jetzt entweder fühlt sich schlimmer an, als es ist, oder es ist alles kaputt. Und Gott sei Dank war es im ersten Moment, dachtest du, nee, jetzt geht wieder alles. Und Robin sagte schon, weiß auf Voraussicht, warte mal ab. Das kommt noch, ne?
Ja, bis der Schock, das Adrenalin raus ist, dann kommt der Schmerz.
Und eine Stunde später, aber es im Endeffekt wahrscheinlich Glück gehabt im Unglück wieder, oder?
Hätte schlimmer kommen können. Also wir hatten tatsächlich heute unseren Masseur da, den Depa. Der kommt alle 2 Wochen zu uns und macht für die Jungs eine medizinische Massage. Ganz egal, ob Rücken, Beine, ganz egal, wo was brennt oder halt auch nichts brennt, dann ist es einfach nur eine Massage. Obwohl der flucht jedes Mal immer danach.
Weil es einfach extrem schmerzhaft ist. Das ist keine Wohlfühlmassage.
Letztes Mal hat er mich auch komplett zerlegt. Aber es ist gut, weil im Endeffekt, du sagst ihm einfach was, ich habe da und da was und dann fängt er an, das zu lösen und danach denkst du wie ein neuer Mensch. Ne?
Macht ja auch gerade so im Handwerk absolut Sinn. Ne?
Der geht die Problemstellen an, bevor sie Probleme werden, so kann man es sagen.
Ja, vor allem was so Verspannungen und sowas angeht, das ist ja oft etwas, was ja oft gar nicht nur die Symptome, sondern wirklich auch das Problem ist, manchmal eine Verspannung einfach. Und dann löst er das und du denkst dir danach, warum bin ich nicht vorher zum Arzt gelaufen? Ne? Und der war heute da, aber nicht wegen der Massage, nicht
sondern
geplant,
wegen seinem Auto.
Der wegen seinem Auto, dran. Wegen dem Kondensator.
Genau, das war irgendwie, der war dann 20 Minuten später da und dann sagte ich, kannst du mal gucken?
Nee.
Nee, Stunde, zwei.
Nein, viel, viel später.
Ja?
Du bist umgeknickt um gegen 11 oder sowas rum. Dann bist du in der Mittagspause nach Hause gefahren, weil du so wenig laufen konntest, dass du die Krücken geholt hast. Bist natürlich logischerweise auch selber Auto gefahren, ne? Na klar. Bist nach Hause gefahren, hast die Krücken geholt, dann kam der Depa und war dann, hab ich gesagt, warte noch mal kurz, bis der Josh wiederkommt.
Keine Schmerzen gehabt.
Verrückt, ne? Das ja gut, aber Depa sagt, es ist ja die oben drauf, die Sehne.
Ja, Strecken geht. Das ist gar kein Thema. Ich hab das extra vorher ausprobiert, ob ich richtig auch bremsen kann im Notfall. Gar kein Thema. Also Vollbremsung war gar kein Thema. Haben wir auf dem Hof gemacht, das ging alles ohne Probleme. Nur halt dann das Gehen, diese Belastung auf das Bein drauf und diese Bewegung dann zur Seite weg. Keine Ahnung. Da hat er auf jeden Fall drauf geguckt, hat einmal kurz den Fuß hin und her bewegt. Zedek hatte vorher auch schon geguckt, das war dann ganz lustig. Tut das weh? Nee. Ja, okay. Dann sagt er, ist alles gut, du hast das Band nur überdehnt, ich gehe Tape holen. Und dann ist er mit seinem Auto nach Hause gefahren, kam 2 Stunden später wieder mit seinem Motorrad. Hab ich mich eben mit ihm hinten reingesetzt, hat dann nochmal alles kreisend durchbewegt, hat nochmal geguckt, ob alles in Ordnung ist, ob auch Druckbelastung da ist, ob irgendwas anderes noch bestätigt ist. Sagte, nee, ist wirklich alles gut, ich tape dir das jetzt und das hat er gemacht. Also schön einmal durchgetaped, den Fuß. Ich kann wieder ohne Probleme laufen. Muss natürlich aufpassen, ne? Aber ich kann ohne Probleme laufen. Ich werde jetzt wahrscheinlich den Rest der Woche entspannt im Büro sitzen, mich zurücklehnen und Stress am Computer haben.
Entspannt und Josh sind immer so zwei Sachen, die so gut zusammenpassen.
Man denkt das so und denkt dann so, okay, der hat sich wehgetan, der macht eine ruhige Kugel. Und später lag er dann wirklich mit den Krücken am Werkzeugwagen angelehnt unter einem Wohnmobil drunter und hat einen Generator neu eingebaut. Ne?
Wir reparieren keine Wohnmobile, aber das war ein Freund und
der hat Notfall, bla, lange Geschichte. Genau. Aber er lag halt wirklich einfach draußen auf dem Parkplatz mit einem auf einer Seite angeborgten Wohnmobil und während diese Krücken da draußen lagen und sagte dann zu mir, kannst du mir helfen und die Werkzeugkiste reinschieben, weil er nämlich angefangen hatte, bevor er sich den Fuß umgeknickt hat. Also da musst du erstmal drauf kommen, das war schon wieder ein typischer Tag heute, muss man wirklich sagen. Ne?
Ja, aber es ist zum Glück alles gut gegangen.
Ich denke mal, das ist das Wichtigste.
Die Woche jetzt ein bisschen schonen. Die Krücken sind im Auto, dann kann ich ganz entspannt...
Schonen, kühlen,
salben. Schonen, kühlen, salben. Ich nehme Zitrone.
Ich nehme Orange.
Dann sollte das eigentlich alles wieder gehen. Also ich kann ja gehen, es ist halt nur ein bisschen... Man muss ein bisschen aufpassen.
Ein bisschen langsamer machen.
Man kann jetzt keine Getriebe reinheben, bin ich auch nicht traurig.
Ja, schade, das wirklich schade. War schön heute, ne? Entspannte 39 Grad unter dem Auto und dann so ein Rotzgetriebe rein.
Ja. Habe ich mir fast gedacht.
Wunderbar. Das ist der klassische Moment, wo man sich einfach denkt, warum bin ich nicht Eisverkäufer geworden? Oder irgendwas, wo es kalt ist.
Tja. Ich glaube, du findest immer was Negatives.
Ich glaube auch. Aber ich glaube, in dem Moment meine ich. Wo du so stehst unter so einem heißen Auto, ne? Obwohl, in dem Fall war es nicht heiß, es war ja logischerweise Getriebe war ja raus, ne? Was soll heiß sein? Ja. Aber es war heißer Tag, ne?
Auch eigentlich, das war hier so ein, was war das, so ein Citroën C7, C8?
C4 Picasso.
Bei den Buden musst du sowieso immer das ganze Auto auseinanderbauen, also eigentlich kannst du einen Haken dran machen, rückwärts fahren, bis der Motor und Getriebe rausgerissen ist und dann kannst du das Getriebe schön wieder reinwerfen.
Also wo du sagst, ich habe gestern ein Video gesehen von der Porsche Taycan, wo die einen Kompressor tauschen müssen,
ja.
Das ist wirklich... Absolut geisteskrank, was die zerlegen müssen.
Range Rover für Turbolader.
Ja, da habe ich noch nicht von gesehen, aber ich dachte, ich habe dieses Video gesehen.
Da musst du die ganze Karosserie anlösen und von dem Fahrgestell
runterheben. Ganz Rahmen runter.
Das ist geisteskrank. Ich habe mal, kannst du dich erinnern, hat der Serge mal erzählt, glaube ich, da hat er mal ein Loch im Beifahrerfußraum reingeflext und dann den Turbolader getauscht und das hat er danach wieder zugeschweißt, weil er keinen Bock hatte, die Karosserie runterzunehmen.
Ja, wenn der Kunde dafür d'accord geht und sagt, ja, lieber das, als zu Geld zu bezahlen.
Ja, ich glaube, was kriegst du an Zeit dafür, 20 Stunden die Karosserie zu lösen?
Das ist wirklich absolut Wahnsinn.
Was geht dabei noch alles kaputt?
Weißt du ja, wie das ist, ne?
So, und dann, dann tust du das Fahrgestell 1 Zentimeter weiter nach hinten schieben, passt nachher nichts mehr und dann hängst du da und...
Am besten alles zusammengebaut und dann Achsenmesser geht nicht oder so.
Es gibt bestimmt einige Schrauber, die das regelmäßig machen, die werden sagen, das ist gar kein Thema. Ach, ja. Und ich sag mal so, wenn das gesamte Chassis runter ist, kannst du ja auch super dran arbeiten. Das ist ja wie beim V6 Diesel von VW bzw. Audi. Wenn du den Motor dann draußen hast, dann kommst du ja an alles super dran. Der Weg dahin ist halt das Thema.
Und das ist halt für jeden Scheiß machen musst. Ne?
Ja.
Und jetzt mit dem Fall, wie gesagt, beim Kompressortausch. Wie oft geht so ein Kompressor mal kaputt? Keine Ahnung, bei so einem Elektroauto. Ich glaube, der wird sogar... Wenn Bauteile diesen orangen Stecker drauf haben, ist das Hochvoltsystem. Ja. Ne? Das heißt, der ist sogar über das Hochvoltsystem angesteuert.
Immer. Kompressor, Klimakompressor,
Der muss ja.
Du hast ja keine Bewegungsenergie.
Deiner steht doch gerade draußen.
Ja, ja.
So, wenn der jetzt lädt und in der Sonne steht, dann wird die Batterie auch warm und die wird ja auch über die Klimaanlage mitgekühlt. Das heißt, dann läuft ja auch der Lüfter und deswegen kannst du ja auch von deiner App aus sagen, so,
vorklimatisieren.
Ja, das macht total Sinn. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Ich habe es in einem Video gesehen.
Geht's ja gar nicht anders. Beim Hybrid würde es anders gehen, aber selbst im Hybrid ist es meist ans Hochvoltsystem gekoppelt.
Ich habe deutlich Energie.
Auf jeden Fall effizienter.
Ja.
Viel effizienter, das über einen Elektroantrieb zu machen.
Ja, verrückt. Aber fand ich aber nur Wahnsinn. Was bei modernen Fahrzeugen, was dann rippt. Du musst das schlucken in den Magen,
immer,
nicht in
immer
die Lunge.
Wieder neue Dinge. Ich habe mich heute mit einem Ölwechsel an einem Tesla Model 3 beschäftigt.
Oh ja, erzähl doch mal spannende Geschichte.
An der Drive Unit.
Da ja, der mich, Kunde hat vor einem, was hat was?
Der war vor einem Monat da und hat angefragt für einen Termin und da habe ich gesagt, ja, ist kein Thema. Ich werde mich aber eine Woche vorher melden, weil dann lese ich mich ein. Es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt die ganze Arbeitsanleitung studiere, alle Teile raussuche und dann wir den Termin aber erst in anderthalb Monaten machen, dann kann ich ja alles nochmal lesen. Deswegen, ich melde mich eine Woche vorher. Dann habe ich mich heute hingesetzt, ganz entspannt am PC, alles eingetippt. Wir hatten den Wagen schon angelegt, habe alles rausgesucht. Und es ist tatsächlich so, der hat an der Drive-Unit vorne und halt hinten, also wenn der eine DU3 hat, kann man da tatsächlich einen Ölwechsel machen. Also es ist quasi ein Getriebeölwechsel. Der hat eine elektrische Ölpumpe unten dran und dann musst du den Ölfilter lösen, die Pumpe rausnehmen, Öl wieder rein, musst aber dann mit einem Spezialwerkzeug parallel die Pumpe ansteuern, damit die Pumpe sich auch anständig entlüftet. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, pass auf, Spezialwerkzeug habe ich noch nicht da, muss ich alles bestellen, sollte aber kein Thema sein. Kostet 300 Euro das Werkzeug, würde ich investieren, kommt ja in Zukunft auf jeden Fall auch öfters, dass man das macht bei denen oder beziehungsweise dringend zu empfehlen.
Kurze Zwischenfrage, ist das vom Hersteller vorgeschrieben?
Ja.
Musst du wechseln?
Bei 300.000, also glaube ich, ist das vorgeschrieben.
Ah, okay.
Aber jeder empfiehlt ab 150.000 oder früher. Das Öl sieht tatsächlich, das sieht aus wie Motoröl, wenn das da rauskommt.
Das also ist das so ähnlich wie dieses Haldex-Öl von VW?
Ja, genau, ähnlich. Ja.
Okay. Mhm.
Und du kannst das sogar mit einem Getriebeöl-Spülgerät, kannst das auch adaptieren.
Wie geht denn da rein?
Hä?
Wie viele Liter sind da drin?
2,3 Liter.
Ja, das geht
hinten
ja.
Und 1,3 vorne.
Ja. Aber nach 300.
Ich fand es super mega interessant zu sehen, habe mich eigentlich schon mega darauf gefreut, das endlich mal zu machen. Dann habe ich den Kunden angerufen, sagte, ja, Herr Paar, schön, dass Sie anrufen. Ich hätte mich jetzt heute auch gemeldet. Ich hatte gestern einen Unfall, der Wagen muss jetzt erstmal zu Tesla. Und ich so.
Toll.
War nicht sogar noch der viel wichtigere Grund, dass du von Anfang an gesagt hast, wir können das machen, wir werden aber teurer sein als Tesla, deswegen würde ich Ihnen das.
Genau, das habe ich ihm gesagt. Da habe ich auch noch keine Klärung zu. Wenn ich das Öl kaufe für diese Drive Unit, ist das doppelt so teuer wie bei Tesla. Und habe aber noch keine Möglichkeit gefunden, bei Tesla das Öl zu bestellen. Deswegen habe ich den Kunden angerufen und gesagt, lieber Kunde, so und so sieht es aus, wir können das machen, aber wir werden teurer sein als Tesla. Was hat Ihnen Tesla gesagt? Tesla so 400 bis 600, sage ich, ja, dann werden wir wahrscheinlich drüber sein. Der normale Kostenvoranschlag liegt jetzt schon bei 530 Euro. Das ist so das, was an Richtwerten und Zeitmaterial allem drum und dran so vorgegeben ist, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass da noch das eine oder andere mit dazukommt. Das kann ich halt noch nicht abschätzen. Und dann kam halt die Info, dass der Wagen jetzt sowieso erstmal zu Tesla muss wegen Karosserie.
Können Sie es eigentlich fast direkt mitmachen, wenn er einmal da ist, ne?
Habe ich auch gesagt. Er ist da so ein bisschen skeptisch. Er sagte, ich habe halt schon viel gehört, was nicht so geil war. Das war seine persönliche Erfahrung. Ich kann da selber überhaupt nichts zu beisteuern. Und er fühlt sich da auch wahrscheinlich nicht so gesehen. Und die Terminvergabe wäre wohl auch ein bisschen schwierig gewesen.
Wo gibt es denn überhaupt eine Tesla? Ich habe eine Tesla-Werkstatt gesehen.
Es gibt so Tesla-Bodyshops. In Dormagen gibt es einen.
Ach ja, stimmt. Hat's ja. Ja, stimmt.
Also die machen jetzt aber, glaube ich, nur Karosserie. Die haben auch die Fähigkeiten, dass die halt natürlich auch an den Fahrzeugen so technisch arbeiten können. Aber ansonsten, theoretisch kann das jede freie Werkstatt machen mit einem Azubi, der nach 2012 die Ausbildung gemacht hat, weil die haben alle die grundsätzliche Ausbildung zum Freischalten.
Hochvoltschein.
Die SF2, ne? Oder die SF1. SF1 ist das. Freischalten von eigensicheren Fahrzeugen. Ja, das ist theoretisch möglich. Man muss sich dann halt nur die Anleitung angucken und da muss ich tatsächlich sagen, geht Tesla mit sehr gutem Beispiel voran. Die haben alle Anleitungen frei verfügbar im Netz.
Ja, man muss sich bei denen nur registrieren.
Nee.
Musst du dich registrieren?
Nö, für die Reparaturanleitung also, musst du dich nicht
registrieren. Für Ersatzteile zu bestellen muss man sich registrieren.
Für die Ersatzteile muss man sich registrieren, genau. Ja. Nicht mehr da, Darko. Ja, jetzt haben wir schon wieder viel gequatscht.
So macht
nicht
jeder mal eine Hersteller sein eigenes Süppchen, ne?
Ja, erzähl mal weiter. Der Robin erzählt über einen Radarsensor. Mhm. Der Flo redet über eine Trommelbremse. Ich rede über ein Lüfterproblem an dem T5. Und der Cedric
redet auch redet über ein Klimaanlagenproblem
an dem T5.
Ja.
Ja, soll ich den gespannt. Anfang machen? Fang an, ja.
Ich habe ja ein T5, haben wir schon mehrfach erläutert. Ja, das Ab versteht er nicht, weil es gibt hier überall Essen. Deswegen denkt er, geil, ich möchte jetzt auch Essen haben. Ich
will an der Party teilhaben.
Ich würde ihn jetzt mal ganz kurz auf sein Körbchen verbringen, weil sonst nervt er mich hier. Ne, Darko?
Dann fang du doch mal an, Flo.
Ja, genau, erzähl du nochmal, ich komme gleich wieder dazu.
Ja.
Ich hole schon mal kurz das Bild.
Ja, ich hatte ein Renault Captur. Das Fahrzeug wurde zu uns geschleppt, weil nicht mehr wirklich beweglich. Da war das Problem, dass auf der Hinterachse das hintere rechte Rad komplett blockiert hat. Also es war überhaupt nicht möglich, dieses Auto noch einen Zentimeter zu bewegen, ohne das hintere rechte Rad freizuheben. Und ja, da war schon die erste Schwierigkeit, das Fahrzeug dann in die Halle zu kriegen tatsächlich. Wir mussten das also wirklich, habe ich mit Joschi zusammen aufwendig das Fahrzeug auf dem Rollbrett gestellt, hinten rechts mit dem Reifen, damit wir das irgendwie bewegt kriegen, weil es war keine Chance, kein Millimeter.
Also ADAC hat den mit so Keilen abgeladen, mit so Rutschkeilen.
Und was sagst du, Trommelbremse, ne?
Ja. Ich bin den gefahren, das habe ich auch noch nicht vorher gehabt, diese Rutschkeile, die sind da wohl drunter, die hat der ADAC bei diesen festhängenden Bremsen. Die haben so ein Material, dass man quasi beim Boden rutschen kann. Da habe ich auf dem ganzen Hof, ich bin da richtig mit gerutscht. Habe ich so grünes Zeug, weil da habe ich gesagt, ich habe Rutschkeile drunter. Ich sage, ich weiß nicht, was Rutschkeile sind, Alter. Fahr einfach. Ich sage, hat da kein Allrad, da bin ich rückwärts gefahren, habe den Wagen und auf dem Hof hat so eine Spur hinterlassen. Ne? Und ihr habt es dann halt später mit unseren deutlich besseren Rolldingern quasi
mal unterschieben können. Ja, wir haben halt so Rollbretter, die können wir halt unter den einzelnen Reifen machen. Die werden dann aufgepumpt und somit wird der Reifen dann angehoben.
Go-Jacks, sodass wir das, wie sie sich nennen, ne?
Ja, genau. Ja. Sodass wir das Fahrzeug halt gangbar bzw. rollbar machen können. Und dann hat man das Fahrzeug dann in die Halle gesetzt. aufgebockt und ja, siehe da, hinten links das Rad ließ sich einwandfrei drehen und hinten rechts war es halt bombenfest. Und ich habe euch jetzt dazu auch mal die Teile mitgebracht, um es einfacher zu erklären. Also das Fahrzeug hat auf der Vorderachse eine stinknormale Scheibenbremse, wie halt bei jedem Pkw verbaut ist, und auf der Hinterachse eine Trommelbremse. Funktioniert ein bisschen anders, ist in der Herstellung deutlich günstiger, aber natürlich vom Wartungsumfang her natürlich deswegen auch ein bisschen bescheidener, wenn du da halt dran musst. Ist halt bei einer Scheibenbremse einfacher zu machen. Ich habe das jetzt mal mitgebracht. Das ist jetzt von der linken Seite. Und zwar haben wir hier einmal die Bremsbeläge auf den Seiten, innen und außen. Wir haben einmal eine auflaufende und eine ablaufende Seite. Hier zwischen, hier oben, sitzt der Radbremszylinder. Funktioniert folgendermaßen. Wenn wir jetzt mit dem Fahrzeug fahren, auf die Bremse treten, wird über das Bremspedal durch die Bremsleitung in die Bremsflüssigkeit gedrückt. Die Leitung wird hier angeschlossen und in dem Moment, wo wir auf die Bremse treten, fahren diese Kolben aus hier, auf der Seite und auf der Seite, und erzielen damit den Effekt, dass die Beläge auseinandergedrückt werden und die an die Trommel anliegen und das Fahrzeug oder das Rad so runtergebremst wird. Des Weiteren haben wir unten an der Unterseite noch ein Hebel für die Handbremse. Da ist ein Handbremsseil eingehangen und damit realisieren wir quasi über einen Umlenkhebel, dass, wenn wir die Handbremse ziehen, das Seil quasi diesen Hebel betätigt und die Beläge an die Trommel angepasst werden und so das Rad blockiert. Das war jetzt, wie gesagt, von der linken Seite.
Die funktionierende Seite, ja.
Genau, die funktionierende Seite. Jetzt zeige ich euch mal das von der rechten Seite. Da wird euch direkt was auffallen, dass da irgendwas fehlt.
Upsi.
Da haben wir noch, auf der Seite ist noch ein Belag drauf. Huch. Und auf der anderen Seite hat sich der Belag einmal schön abgelöst. Und dadurch, ich vermute mal, die Kundin wird die Bremse angezogen gehabt haben, die Handbremse. Und wird sie gelöst haben, wird angefahren haben. Und in dem Moment wird sich der Belag einmal von der Trägerplatte gelöst haben und wird sich dann wie ein Keil zwischen die Bremstrommel und dem anderen Bremsbelag oder der Ankerplatte hier festgesetzt haben. Und dadurch haben wir überhaupt keine Bewegung mehr in dem Rad. Wir haben jetzt natürlich dann bei der Demontage, das ließ sich leider nicht vermeiden, weil wir die Trommel wirklich mit einem großen Negativhammer runterholen mussten. Man hat keine Chance, die sonst runterzukriegen. Mussten wir das Radlager mit ersetzen.
Das geht immer mit roher Gewalt,
ja, leider. Ja. Du hast keine andere Chance. Und das ist halt mit der Zeit, ich weiß nicht, wie alt das Auto jetzt war, es wird schon bestimmt 10 Jahre alt gewesen sein.
Ja.
Da sammelt sich halt Feuchtigkeit, im Winter Salz und sowas, und das setzt sich dann schön unter den Belag und irgendwann fällt er halt einfach ab.
Vor allem, wenn es dann geregnet hat und dann die Feuchtigkeit in der Trommel ist, kann es passieren, dass halt der Belag mit der Reibseite an der Bremstrommel festrostet, weil da haben wir ja eine lackierte oder keine lackierte Oberfläche, ist ja blank durch das normale Bremsen. Mhm. Und dann hängt der Belag, der geht eine Einheit ein. Gerade wenn die Handbremse angezogen ist und das Auto steht dann mal 1-2 Wochen, kann das dann passieren. Das kennt bestimmt jeder, Handbremse losgemacht, man fährt los, es gibt einen Pock.
Ja, genau.
Weil dann die Belege halt hinten dann von der Scheibe dann abreißen. Und das kann man bei vielen VW-Fahrzeugen sogar relativ lange und gut nachvollziehen, weil diese Rostspuren werden nicht weggebremst. Und dann sieht man immer so Schatten auf den Bremsscheiben drauf. Das ist bei Trommelbremsen natürlich nicht anders. Blankes Metall, Feuchtigkeit, Rost. Ja.
Sogar noch mehr, weil wir da viel mehr Angriffsfläche haben, wo der Belag auch festgehen kann.
Man denkt zwar eigentlich, die Brems- oder Bremstrommel, die schützt das alles so ein bisschen vor Feuchtigkeit, aber es ist ein Aberglaube. Also da läuft trotzdem genauso Feuchtigkeit rein und bleibt dann eher noch da drin stehen. Und wenn das Auto dann wenig bewegt wird, dann haben wir halt.
Man muss den eben regelmäßig sauber machen, ne? Und eben den
Bremsschlauch da rausholen. Es gibt also
alle 4 Jahre.
Genau. Ist es gibt in den Wartungsplänen wird das auch vorgeschrieben tatsächlich, dass dann die Trommelbremse abgebaut werden muss. Und dann wird dann eine Sichtprüfung durchgeführt, ob alles dicht ist, wie sehen die Bremsbeläge aus. Und dann sieht man halt auch schon mal gerne bei älteren Fahrzeugen, wenn die Beläge dann spröde werden oder wenn man hier schon so leichte Luftspalte sieht, dann sollte man das eigentlich schon einmal ersetzen. Das kostet jetzt auch nicht die Welt. Wie gesagt, einmal so ein neues Kit einzubauen und dann hat man die nächsten Jahre wieder Ruhe, bevor es dann halt zu dem Problem kommt, dass man halt am nächsten Morgen oder morgens ins Auto steigt, losfahren will und das Auto sich keinen Zentimeter mehr bewegt.
Ja, oder erst ein paar Meter bewegt und dann auf einmal, ich glaube, bei ihr war es sogar, dass sie, glaube ich, sogar gefahren ist und dann, wie du gesagt hast, ne, Geräusch, bam,
Ach, sie ist sogar noch gefahren.
Ich meine, okay. Ja, ich glaube, sie hat gesagt, sie konnte noch vorwärts fahren, ist halt irgendwie nochmal rückwärts gefahren zum Test und dann
ja, dann hat sie das wahrscheinlich dann abgerissen.
Richtig und, schön und, da reingeknallt, richtig, deswegen richtig, war das auch sogar nah und fest.
Richtig schön reingeknallt. Ja, und wie gesagt, das ist dann wie ein Keil und dann ist Feierabend. Dann ja. Hast du keine Chance mehr.
Diebstahl. Ja, wenn du mal überlegst, wir drücken auf den Bremsenprüfstand, auch mit einer guten Trommelbremse, über 2 Tonnen.
Ja.
Ne?
Gut und gerne.
Also du meinst Kilonewton.
Ja, ist doch Tonnen.
Ja, ich glaube einfach nur fürs Verständnis, wie das gemessen wird, dachte ich das. Weil wir drücken ja keine Tonnen. Das ist eine Bremskraft und Kraft ist Newton. Ich hatte auch Physik-LK.
Gut, vielen Dank.
Dann setz doch mal deine clevere Spruchfolge fort und fahr mal mit deinem
ja,
Thema an.
Ich fahre ja, oder mein Reisemobil ist ja einfach WT5. In selben Atemzug kommt Darko wieder an und möchte sich die Salamis sichern, die auf dem Tisch sind. Hallo, mein Freund. Na? Ich habe einfach WT5 und mein Reisemobil, habe ich schon mehrfach darüber erzählt. Und ich versuche da immer so viel wie möglich selber dran zu machen, weil im Zweifelsfall, wenn ich im Urlaub liegen bleibe, muss ich wissen, was ich selber kaputt gemacht habe, ne? Oder was an dem Fahrzeug dran ist. Und in dem Fall war das so, dass mir schon von Anfang an von Kauf, ich habe den ja letztes Jahr im Mai gekauft, aufgefallen ist, dass die Klimaanlage ein bisschen stinkt. Und habe gedacht, der Robin macht das schon mal so lustigerweise und der Josh auch, mach mal eine Klimaanlagenreinigung. Verdampferreinigung. Hab dann Pollenfilter ausgebaut, ist ja unter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite. Da waren halt 1 Million Blätter drin, na klar, nach einem Jahr fahren, wir sind durch Italien, durch die Wälder gefahren letztes Jahr. Da sammelt sich einiges an, also jährliche Pollenfilterwechsel macht Sinn. Und dann habe ich die Verdampferreinigung gemacht und musste erstmal mit dem Druck klarkommen. Ne? Weil du hast ja diese Buchse und wenn du nur so einen Halbdruck drauf gibst, da ist ja so eine vorne so eine Auslassdüse, glaube ich, wenn du zu wenig, damit der Druck quasi abgebaut wird. Und wenn du so Halbdruck drauf gibst, habe ich rausgefunden, dann kommt aus dieser Düse der Druck raus. Das heißt, du musst schon richtig Vollgas geben. Habe ich dann gemacht. Josh hatte noch eine Kundin da, weil wir Ewigkeiten lange da waren, weil wir nach Feierabend noch mit irgendeinem anderen, das war das doch mal mit
dem... Der Ladeluftkühler am T5.
Ladeluftkühler, genau. Familie, die unbedingt in Urlaub wollte und sowas alles, die haben wir den Urlaub gerettet und so. Und da war Josh schon was länger da. Hat an diesem Auto gearbeitet und ich an meinem Auto gearbeitet.
Ein scheiß Ladeluftschlauch.
Und ich dann die ganze Zeit da die Klimaanlage gereinigt. Genau, hab die Klimaanlage gereinigt. Josh konnte mir logischerweise, weil er mit dem Auto von der Kunde noch dran war, jetzt nicht die ganze Zeit sagen, was ich machen sollte. Ich habe es mit Adnan und sowas ein bisschen was geschaut. Und dann sehe ich so beim Saubermachen, sehe ich, dass ich die Lamellen ein bisschen eingedrückt habe vorne. Da dachte ich so, ob das so gut war. Weil ich kenne das ja nur von den Kondensatoren, die sind ja ähnliche Lamellen, wenn die eingedrückt sind, ist auf Dauer ja nicht gut. Ich dachte, wenn du da Druck drauf gibst, dann wackelt dieser Schlauch einfach immer hin und her. Und dachte ich so, ich glaube, das ist in Ordnung, aber ich gucke es mir mal besser von genauem an. Lege mich halt dann in den, weil du musst, der Pollenfilter ist quasi im Beifahrerfußraum, leg mich da so rein, gucke hoch und im Moment tropft mir mein linkes Auge Klimaanlagenreiniger. Also der Desinfektionsmittel. Und Josh guckt mich an und sagt, du bist so blöd und hat erst noch gelacht. Und dann tat mein Auge so weh und ich habe so schlecht gesehen, dass ich wirklich gedacht habe, ja, ich muss jetzt ins Krankenhaus, also das alles. Auge ausgespült, im Hausenraum das Zeug geholt, um das auszuspülen. Ne? Die ganze Zeit weiter gespült. Dann ging es irgendwann auch und ging mir wieder besser. Und ich habe im Nachhinein gedacht, ich renne durch die Halle und sage den Jungs, zieh deine Schutzbrille an, zieh deine Mickey Mäuse über die Ohren an, schützt deine Ohren. Und ich lege mich unter das Auto, wo ich gerade Reiniger reingesprüht habe. Und im Nachhinein stellt sich raus, ich habe sogar den falschen Reiniger genommen, weil ich habe den von dem Klimaanlagenreiniger, glaube ich,
genommen. Vom Refresh-O-Mart hat er den genommen.
Das heißt, ich muss die ganze Scheiße nochmal machen. Und das war Glück im Unglück, weil da ist nämlich nicht so viel Scheiße drin wie in dem anderen Teil. Also nicht so viel, was ungesund wäre für die Netzhaut logischerweise. Und glaubst du es? Es ist ja immer, wie man sagt, das sage ich ja immer, wenn Leute mir sagen, oh, ich habe einen Unfall auf der Arbeit gehabt. Es passiert leider, weil der Mensch ja auch einfach dumm ist. Ich lege mich draußen auf dem Parkplatz, nachdem ich die Klimaanlage abreinige, lege ich mich nochmal drunter ohne Schutzbrille. Und ich denke, Junge, bist du eigentlich komplett blöd? Du hast es von einer Stunde...
War der Lerneffekt nicht da?
Nee, hat nicht weh genug getan.
Also ich war einfach nur so sauer und wollte jetzt einfach so fertig werden, dass ich drüber nachgedacht habe.
Aber ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen.
Das Geile ist, weil dann kam man irgendwann an, mein NOx-Warner hat ausgelöst und ich so, was?
Das war geil. Josh sagte zu mir, da musst du auf dem Parkplatz ohne Pollenfilter jetzt das Ding laufen lassen.
Ja.
Und dann habe ich das laufen lassen. Auf einmal denke ich so, was piepst denn hier so? Also das ist aber nicht das Buspiepen. Also da wird die ganze Zeit was gepiept. Piep. Ich sage, guck so, ja, ich habe einen Gaswarner eingebaut in dem Ding. Hat der ausgelöst wegen dem Klimaanlagen rein?
Ja, ich habe schon im Auto dann
verteilt. Ich dachte wirklich, was passiert denn hier? Ne? Aber da muss ich ein bisschen drüber lachen. Ja, wo man nicht drüber nachdenkt. Und vor allen Dingen, warum habe ich keine Brille auf? Ich trage ja den ganzen Tag Brille, weil wenn du dann im Innenraum liegst, du ungefähr so viel Platz hast, bis du an die Schrauben von dem Pollenfilter kommst. Dementsprechend musste ich die Brille ausziehen, weil ich sonst mit der Brille
weißt
gegen
du,
das Ding
gekommen. Weißt du, wie man das immer schön macht mit dem Spiegel oder mit der Endoskopkamera? Da kommt man nämlich super gut dran.
Ja, ich hole die Endoskopkamera, um den Verdampf von mir anzuschauen.
Ich mache das immer. Mach ich auch, klar, sicher.
Echt?
Klar.
Jedes Mal vorher.
Wenn da direkt drin ist.
Wenn da direkt
drin ist. Prüfen immer die Abläufe unten mit.
Weil wenn du jetzt
hinten sonst, oder was?
Ja, das Problem ist ja jetzt, wenn du jetzt da hingehst und du jagst jetzt den Reiniger rein, der Ablauf ist aber zu. Dann was passiert? Dann steigt das Ding immer weiter an und irgendwann läuft es halt irgendwo raus. Und der Verdampferkasten ist ja meistens, das ist ja, der ist zwar so ein bisschen wasserdicht, aber auch nicht so
eigentlich
wirklich.
Eigentlich
auch nicht. Das sind eigentlich immer nur so Plastikdinger, die werden ineinander gesteckt und dann ist das dicht.
Ja.
So, aber du hast in den meisten Fällen vorne vor dem Schalthebel unten auf dem Mitteltunnel das Airbag-Steuergerät sitzen. In 90% der Fällen würde ich behaupten, unter dem Verdampferkasten. Das heißt, wenn du das Ding jetzt flutest und das läuft dann übers Airbag-Steuergerät, ist nicht so geil.
Und der Abfluss ist dann aber dann quasi da auf der Pollenfilterseite, vom Pollenfilter oder was?
Oder nee, der ist unter dem Verdampfer meistens.
Kann da sein. Es kommt auf den Aufbau drauf an, kannst du so pauschal gar nicht sagen. Taco, was wird das, wenn es
ich weiß nicht, was er hat. Ich glaube, die Hitze steigt ein bisschen zu Kopf. Hm.
Ist ein bisschen lieb.
Bleiben wir direkt mal bei T5. Ich hatte einen älteren T5, 2.6er Baujahr, 2,5 Liter Pumpe-Düsenmotor, supergeiles Auto. Der war da zur Inspektion und war auch alles in Ordnung gewesen. Komplette Inspektion gemacht, Ölwechsel, Pollenfilter, Kraftstofffilter, Luftfilter. Und ich hatte das Auto mitgenommen, das ist von meinem... kann man das so sagen, ist auf jeden Fall ein sehr guter Bekannter von mir, für den ich das Auto dann aus Stommeln mitgenommen habe und dann bringe ich ihn zurück nach Stommeln. Und ich bin auf der Heimfahrt und denke mir so, boah, ist das irgendwie warm hier drin. Und ich bin ja auch im Blaumann, also wenn ich dann nach Hause fahre, dann habe ich auch einen Blaumann an. Und ich so, boah, ist das denn hier, boah. Schon hier die Ärmel runtergemacht, Klimaanlage volle Pulle, Lüftung volle Pulle. Und ich so, warum wird denn das nicht kalt hier drin? Und dann habe ich die Hand vor den Lüfter gehalten, da kam nichts, gar nichts an Luft. Also so wenig Luft, dass ich dann den Rest der Fahrt so über dem Lenkrad gehangen habe, damit mir irgendwie ein bisschen Luft ins Gesicht kommt, weil ich bin geschmolzen. Ich habe mir auch gedacht, boah, du siffst ja hier alles durch. Ich hab geschwitzt. Ich habe noch nie so geschwitzt. Klar, dunkles Auto, 40 Grad im Schatten und ich sitze in so einem Monsterviech.
Und überall Scheiben vorne.
Ich habe dann gedacht, was machst du denn jetzt?
Im Hochofen.
Die Lüftung habe ich dann verstellt, runtergestellt, die Stufen, hat sich nichts getan. Sag ich, was machst du denn jetzt? Lüftung ausschalten und dann einfach hoffen, dass der Fahrtwind genug kühlt. Fenster aufmachen, nützt ja auch nichts, ist ja 40 Grad draußen. Dann wenigstens ein bisschen kalte Luft nehmen. Ich hab die Welt nicht mehr verstanden. Und dann war ich in Stommel angekommen und dann habe ich den angerufen und sagte, du, irgendwas stimmt hier mit deiner Lüftungsanlage nicht.
Aber ist mir das gar nicht aufgefallen?
Dem hat nichts gesagt.
Und du bist ja morgens vor der Arbeit losgefahren.
Ich bin ja morgens hingefahren. Da war aber kalt, weil morgens war ja noch kühl. Da brauchte ich die Lüftung nicht. Ich habe sogar die Heizung gemacht, weil ich dachte, ein bisschen muckelig hier so. Also ein bisschen T-Shirt hier sitzen, kühl. Und ich so, ist mir noch nie aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, kann nicht sein. Irgendwas stimmt da nicht. Es kann nicht sein, dass da mit der Lüftung irgendwas nicht ist. Pass auf, ich gehe mal rausmessen. Jeder, der T5 kennt, 2,5er vor Facelift in dem Baujahr, weiß, an der Lüftung machst du gar nichts, ohne dass du da nicht alles auseinanderreißt.
Ja.
Weil die komplette Schalltafel davor sitzt, da kommst du null dran. Ich wollte nur mal kurz zu Hause mit meinem Multimeter Spannung messen. Ich habe mich da unten reingelegt, genauso wie Cedric, bevor es ihm ins Auge getroffen ist. Ich habe da hochgeguckt und dachte so, ach, fick dich.
Der Teil ist nämlich auch genau gleich gebaut.
So, ja, genau.
Also ich weiß, die Lüftungssteuerung gleich gebaut ist, aber unten drunter der Kasten ist genau gleich.
Ist auf jeden Fall brutal scheiße, Entschuldigung.
Warum Entschuldigung? Du hast bei Ford auch nicht drauf entschuldigt.
Ja, aber das VW, die habe ich viel lieber als Ford. Weil Ford ist einfach nur, ich mag Ford nicht, weil die Ford heißen, nicht weil die scheiß aus... So, auf jeden Fall. So.
Was?
Und Opel und Franzosen. Ach ja, kommen wir zurück zum Thema. Ich habe dann angerufen und sagte, du, pass auf, hier die Lüftung, da funktioniert irgendwie nicht so richtig. In dem Moment habe ich mich reingesetzt, schalte die Zündung an, volle Pulle Lüftung da. Ich so, der leck mich doch am Arsch, der will mich doch verarschen.
Kennen wir doch aber bei den Dingern.
Bläst ohne Probleme. Ich telefoniere mit dem, sage ich, ja, keine Ahnung, was ist, ich muss den morgen nochmal mitnehmen, ich muss morgen nochmal gucken, jetzt geht wieder alles. Immer weiter langsam.
Gebläseendstufe. Ja, siehst du?
Das wundervolle Teil. Habe ich auch alles für unseren YouTube-Kanal bei den Autodoktoren mitgenommen. Auch mit der kompletten Analyse, auch mit Spannungsaufnahme. Schaut euch das gerne an. Da habe ich auch ein bisschen was zu dem Gebläseregler erklärt. Aber ich muss wirklich sagen, das war, glaube ich, so in den letzten Wochen mein Negativ-Highlight Nummer 1, obwohl ich heute umgeknickt bin. Weil dieses Gefühl, in einem ultrawarmen Auto zu sitzen, ja, jetzt kommen die Kommentare, ich weiß es, früher hatten wir auch keine Klimaanlage. Ja, das mag sein, aber wenn ihr eine Klimaanlage habt und sie funktioniert nicht, ist viel schlimmer, finde ich.
Das ist der Endgegner.
Und gerade bei den Temperaturen.
Ja. Weil hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die Kiste einfach stehen lassen.
Richtig,
dann wäre ich mit dem anderen gefahren.
Ehrlich gesagt, ich komme, wenn es kalt ist. Ruf mich im Winter an.
Dann ist der Fehler wahrscheinlich aber nicht da.
Weil dann geht die Lüftung ja auch nicht. Das warm, ist Lüftungssteuergerät.
Warm ist ja genau das Gleiche. Ob du es warm machst oder kalt machst, ist ja egal. Ich glaube aber, durch diese hohen Temperaturen, die außen sind, ist der Fehler schneller aufgetreten.
Mit Sicherheit.
Es kann sein, dass der vor 2-3 Monaten, wo
erinnere dich an die neueren, wo wir letztens zwei genau die gleichen Autos, gleicher Motor, gleiches Baujahr, Außenfarbe war ein bisschen anders, mit genau dem gleichen Fehler auf dem Hof hatten. Das war auch krass. Da lief der immer nach. Hast du abgeschlossen und da lief der Lüfter im Innenraum die ganze Zeit. Da war auch beides die Endwiderstände kaputt. Sahen aber ein bisschen anders aus. Das war die neuere Bauform davon. Also scheint
irgendwie ein
Thema
zu
sein.
Ja, ich habe das.
Und besser zu machen.
Ich habe das Steuergerät auch aufgemacht. Deswegen schaut mal bei den Autodoktoren vorbei, falls ihr die nicht kennt.
Bei dem alten Mercedes ist auch Lüftungssteuergerät kaputt gegangen, ne? Die Vorwiderstand von dem Innenraumlüfter.
Das ist eigentlich am häufigsten. Vorwiderstände.
Ich habe jetzt gerade auch einen da, da muss ich noch bei schauen, das ist interessant, Stufe 1, 2 und 3 gehen, aber Stufe 4 nicht. Normalerweise ist es immer andersrum.
Ja, stimmt. Immer umgekehrt.
Ich denke mal, entweder ist die einzeln abgesichert, die Sicherung ist durchgeflogen oder auch da ist der Gebläsewiderstand kaputt. Muss man mal schauen. Naja.
Es sind diese Sachen, die auffallen in den Ferien, ne?
Oder vor den Ferien,
ja.
Kunde will einen Urlaub fahren.
3 Tage vom Urlaub.
Ja.
Und dann fragst du, seit wann wissen Sie das? Ja, ich fahre damit, glaube ich, schon seit 2004 rum, aber jetzt stört es mich. Da hatte ich wirklich letzte Woche eine, sagte, seit 2 Jahren habe ich das. Ich dachte, tut mir leid, wir haben leider zu viel zu tun für sowas.
Da ist die Tür.
Naja, also so schlimm nicht, aber einfach nur so, was soll ich denn sagen?
Ja, da fällt dir nichts mehr zu ein.
Ja, und ich bin auch kein Oberlehrer, den Leuten sagen muss, hätten sie mir früher drum kümmern müssen, aber irgendwie denke ich mir, also
wenn es die letzten 2 Jahre nicht so wichtig war, warum jetzt?
Ja, und vor allen Dingen, nur weil du schlecht planst, ist nicht mein Problem.
Das wirklich ist richtig.
Und vor allem nicht das Problem meiner Mitarbeiter, sage ich ganz ehrlich, weil im Endeffekt muss man bei mir ganz ehrlich sagen, wer macht denn die Sachen? Ich nicht. Ne? Nee. Dementsprechend, ich nehme die Sachen an und dann sage ich so, ja Jungs, tut mir leid, der Kunde hat Probleme. Nee, das sehe ich nicht ein.
Deswegen habe ich das Wohnmobil auch selber gemacht. Ich habe Adnan zwar gefragt, ob er es machen würde, er hat gesagt nein, habe ich gesagt, alles klar, das muss ich selber machen.
Was hat der Frings heute gesagt? Ist so heiß, müsst ihr alle draußen arbeiten? Ah nee. Ist freie Werkstatt oder warum
arbeiten wir alle draußen?
Schenkelklopfer.
Weil wir dann wieder gerade rauskamen. Und das war auch richtig geil. Da hat Flo nämlich den alten Mercedes reingeschoben. Wir haben Flo in den alten Mercedes reingeschoben. Ja. Motorhaube geschoben. Alles gut, wir gehen in die Halle rein, müssen den Wagen noch vorschieben. Und hinten die Heckklappe so brutal heiß, dass Alex so geschoben hat. Ich sag, ach, so ein Anfall, Junge, was ist? Warum schiebst du so den Wagen? Weil da kommt ja auch nichts bei rum, wenn du so das Auto haust.
Geil.
Ich weiß, wie schön warm das da drin war. Oh, ja. Und du hast die Lenkung, die geht nicht.
Oh, keine Servolenkung.
Keine Lenkung.
Aber wir müssen noch ein bisschen korrigieren.
Ja. Mhm. Und dann hörst du von vorne, ja, du musst weiter nach links. Der andere sagt, du musst weiter nach rechts. Also, du stehst schief, du musst dahin.
Perfekt. Du musst nach links. Das andere links.
Ja. Die Alltagsprobleme in einer Werkstatt.
Ja.
Ja.
Zum Glück nur diese.
Robin. Ja. Ja, ich habe meinen Fall schon mal so ein bisschen rausgeholt hier. Das ist so eine ganz kleine, feine Wunderbox, die für sehr, sehr viel Ärger und sehr, sehr, sehr viel Probleme gesorgt hat. Das ist ein ACC-Sensor oder auch eine Frontradar von einem Skoda. Mhm. Da war immer wieder mal so sporadisch fing das an, der Fall, dass die Fehlermeldung kam, Frontradar ACC ausgefallen und dadurch bei dem Auto auch die komplette Tempomatsteuerung nicht mehr ging.
Mhm, weil Abstandhalter.
Weil Abstandhalter und weil da halt ein Fehler drin war, hat das System gesperrt. Und dann war das mal sporadisch, dann war das immer mehr, bis es dann irgendwann die ganze Zeit da war. Dann kamen die Kunden vorbei, habe ich mir das angeschaut und dann war relativ schnell klar, dass der Sensor in irgendeiner Winkelposition hängen geblieben ist, weil im Fehlerspeicher stand halt drin, Sichtfeld ungenügend und hängen geblieben stand, nee, das stand nicht drin. Er stand nur drin, keine Sichtfeld ungenügend, so in der Richtung. So, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, was man da
Der sitzt im Stoßfänger,
machen kann.
Ne?
Der sitzt vorne im Stoßfänger, ja, in diesem Halter hier drin.
Also so rum montiert oder so?
Andersrum, ja.
So rum, ja, genau.
Richtig. Also so rum quasi, dass das schwarze
Sensor so rein ist. Ja, okay. Und dann ist hier das Skoda-Zeichen vorne, dann guckt der so nach vorne.
Ah, ja, okay.
Und da kann man eigentlich gar nicht so schrecklich viel machen. Man kann schauen, ob man das irgendwie versucht, nochmal anzulernen, weil das Ding wirklich ein Vermögen kostet. Ich glaube, der hat mit Ein- und Ausbau und allem drum und dran, glaube ich, 1.500 Euro bezahlt. Hm. Ja.
Stoßstange
das
runter.
Alles, ne? Stoßstange runter ist noch das kleinere Übel. Auf jeden Fall haben wir natürlich erstmal probiert, über die Parameter das irgendwie einzugrenzen, was immer so ein bisschen schwierig ist. So dass wir dann hingegangen sind, die Kommunikation, Busanbindung gemessen haben, Spannungssaison gemessen haben, das war alles da. Er hat sich auch gemeldet, das Teil. Und dann haben wir den vor der Radarwand, wir haben mal so eine große Kalibrierwand, worüber wir die kompletten Fahrassistenzsysteme einstellen können, versucht einzulernen, und das hat nicht funktioniert und ist abgebrochen mit genau dieser gleichen Fehlermeldung. Und da gibt es dann letztendlich nicht mehr viele Möglichkeiten, außer dass intern halt das Ding kaputt ist. Ne? Wodurch auch immer. Beim Raussuchen des neuen Teils ist dann aufgefallen, dass sich die Teilenummer ersetzt hat, dass es ein überarbeitetes Teil, ein anderes Teil gibt, wie auch immer. Mhm. Das hat man dann eingebaut, und dann ging das Spielchen in die zweite Runde, kann man so sagen. Ne?
Ding, 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 ding.
Dann, so eine Scheiße. Es ist nämlich so, dass mittlerweile, weil die so oft geklaut worden sind, diese Dinger, weil die natürlich auch richtig teuer sind, hat VW, Audi, Seat, Skoda, aber auch BMW und Mercedes da mittlerweile einen Komponentenschutz drauf. Das heißt, man kann das neue Teil kaufen bei seinem Vertragspartner, baut das ein, und dann funktioniert erstmal gar nichts. Dann muss das Fahrzeug an das Original oder System angeklemmt werden. Und dann muss dieser sogenannte Komponentenschutz mit einem Abgleich, den das System dann mit dem Auto und dem Hauptwerk macht, angelernt und zurückgenommen werden. Und vorher ist dieses Steuergerät eigentlich nur Plastik und Blech. Mehr kann das sonst nicht. Das heißt, die haben das komplett geblockt. Das Problem war, dass die Kundin auch dann in den Urlaub wollte mit diesem Fahrzeug. Und auch mein Urlaub so kurz vor der Tür stand. Und ich glaube, wir wollten das abends machen. Ne?
Oh nein,
das war die Nummer.
Ja, wir wollten das erst montags machen, und dann, ja komm, machen wir morgen. Und dann hat der Robin den Wagen am Dienstag mitgebracht.
Ja.
Und dann haben wir auch gesagt, weißt du was, komm, wir machen es morgen. Morgen haben wir auch noch Zeit. Und an dem Mittwoch, ich weiß es noch, Mittwochs habe ich immer um 19.30 Uhr Tanztraining. Das heißt, ich muss spätestens um 18.30 Uhr sollte ich aus der Firma weg sein. Um 17.30 Uhr haben wir dann den Tester angeschlossen. Nee, um 17 Uhr. Um Punkt 17 Uhr haben wir den Tester angeschlossen. Und ich wollte Kontingent kaufen. Das heißt, wir müssen dann hingehen bei VW und müssen von VW, vom Server, uns einen Timeslot buchen. Oder keinen Timeslot buchen, sondern einfach eine Freigabe, dass wir eine Stunde mit dem Fahrzeug alle Daten bearbeiten dürfen, kaufen.
Egal, was ihr machen wollt.
Ganz genau, egal, was ihr machen sollt. Ob das Fehlerspeicher auslesen, Komponentenschutz entfernen, Wegversperre anpassen. Ganz egal, was es ist. Dann habe ich mich als allererstes bei meinem Sermi-Portal angemeldet, das heißt mit meiner Freigabe, weil es ja ein Komponentenschutz ist, das heißt diebstahlrelevantes Bauteil, und wollte dann ein Kontingent kaufen und sah dann schon, irgendwas stimmt hier nicht, weil das Portal sah irgendwie, hat nicht mehr funktioniert.
Wir sind ja gar nicht reingekommen,
Die Zugangsdaten haben nicht gepasst, wir sind nicht ins Portal reingekommen, beziehungsweise als ich im Portal drin war, auf der Seite, wollte ich das Kontingent kaufen, da stand da drin, nein, Sie müssen sich jetzt bitte mit einer One-Business-ID anmelden. Und ich so, okay, wie? Okay, alles klar. Hab mich kurz informiert, hatte das vorher schon gehört. VW hat eine Umstellung vom System gemacht. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr auf die Skoda-Seite gehen, auf die Seat-Seite gehen, auf die Audi-Seite gehen, auf die VW-Seite gehen, um Kontingent zu kaufen, sondern die haben das alles zusammengepasst in eine One-Business-ID. Das ist quasi eine neue Anmeldung. Und diese E-Mail, dass das jetzt durchgeführt wird, kam ungelogen 5 Minuten, bevor ich das scheiß Kontingent gekauft habe.
Kaufen wollte.
Bestehende Kontingente können weiter genutzt werden. Aber neue Kontingente müssen mit dieser One-Business-ID gekauft werden. Und dann dachte ich mir, das ist ja ganz schön scheiße jetzt. Und dann habe ich ungefähr 1,5 Stunden probiert, diese One-Business-ID zu erstellen. Entschuldigung. Hat im Nachgang 36 Stunden gedauert, bis ich die E-Mail bekommen habe von VW, dass ich mir jetzt ein Konto anlegen kann, obwohl ich alle Daten eingetragen habe. Zweimal.
Etliche Telefonate
hin und her. Genau, nochmal alles anmelden, nochmal ID umschreiben, bis ich dann am Ende irgendwann Kontingent buchen konnte, war dann Freitag. Und dann haben wir das Samstag bist du doch gekommen, oder?
Freitag nach Feierabend
bist du noch vorbeigekommen und dann haben wir das Samstag Programmieren war, Urlaub, ne? War halbe Stunde, dann waren wir fertig.
Ja, das Programmieren ging relativ zügig. Ne? Und dann,
vor allem alle waren komplett damit überrascht. Ich habe am nächsten Morgen bei unserem Partner angerufen in Aachen und die Steffi ist ans Telefon gegangen und sagte, ich kann es nicht mehr hören. Ich habe alle Kunden rufen mich an und fragen, was ist los? Normalerweise wollte nämlich VW eine Übergangsfrist machen, dass man so langsam halt
bis
die Konten...
Bis Ende des Jahres.
Eine Übergangsfrist machen, dass bestehende Konten weiter genutzt werden können und neue Konten dann halt nach und nach angemeldet werden müssen. Und dann war natürlich auch der Plan, dass dann halt immer pro Block, pro Woche so 20 bis 30 Kunden übergeschrieben werden bis Ende des Jahres. Kann ich mir vorstellen, dass das so gewesen wäre. Also so hätte ich es zumindest gemacht. Und jetzt, von jetzt auf gleich, mussten alle Konten umgemeldet werden. Und wie gesagt... Ich hab den Antrag zweimal ausgefüllt und dann kennt das ja jeder, dann kriegt man eine Bestätigungs-E-Mail, die muss man dann bestätigen und dann kann man Kontingent buchen. Es besteht das Konto ja und die ganzen Daten wurden ja auch übernommen. Da hat sich ja nichts dran geändert.
Und du bist Serma zertifiziert, das heißt, du bist sogar von der externen Stelle ja auch noch
zertifiziert. Serma, Gecko, ich habe die SFD2-Freigabe, ich habe alles das, was man braucht. Das ist alles schon bei VW drin und von jetzt auf gleich geht es nicht mehr. Ich war so überrascht und die waren auch komplett überrascht und alle waren irgendwie komplett überrascht. Und ja, das wir haben es zum Glück noch hinbekommen. Das hat
uns erstmal ziemlich schachmatt gesetzt und hat dann natürlich dafür gesorgt, dass ich dann mit diesem Auto dreimal hin und her gefahren bin. Und letztendlich hat die Programmierung und die Freischaltung, als dann alles funktioniert hat, eine halbe Stunde gedauert. Dann nochmal die Einstellung, die Kalibrierung mit dem Spiegel, mit der großen Anlage. Und dann musste man nachher noch mal was nachschieben, weil wir es in, was war denn da noch mal? Ach nee, Quatsch, da war die erste, alles gut. Man musste nämlich erstmal diesen Komponentenschutz runternehmen.
Und dann die Kodierung schreiben.
Die Programmierung schreiben. Dann kann das Ganze erst vernünftig angelernt und kalibriert werden. Und
normalerweise zieht man sich dann vom alten Steuergerät die Daten, beziehungsweise genau. Man sagt dann, altes Steuergerät ist noch drin, das war ja noch erreichbar, es hat nur nicht funktioniert. Ja. Nur wenn man ein komplett neues Steuergerät anlernt, dann ist das alles immer ein bisschen besonders.
Ja, aber auf jeden Fall sieht man daran, was so ein kleines Bauteil für einen riesigen Rattenschwanz nach sich ziehen kann und was das dann für uns freie Werkstätten auch letztendlich heißt, was das für ein riesiger Aufriss ist, das vernünftig abzuarbeiten und was uns da auch an Steinen in den Weg gelegt wird, was aber auch richtig ist auf eine Art, dass da keiner Humbug mittreiben kann.
Und vor allen Dingen ist das ja nicht in Anführungszeichen ein Blinker oder sowas, ne? Nee. Das rettet ja im Endeffekt Leben, ne?
Ja, also da geht der Notbremsassistent, da geht alles drüber.
Da geht, ne? Wahrscheinlich, also auch, kein TÜV, wenn wahrscheinlich nicht, ne? Auch der Hauben-Airbag oder sowas wird darüber ausgelöst.
Ja, das
auch
immer, wer weiß das alles schon, das, ne?
Aber, im Endeffekt, wenn du mit Tempomat fährst und der hat einen automatischen Abstandhalter und das funktioniert nicht, krachst du den Vordermann drauf, ne?
Ja, deswegen geht der Tempomat dann ja auch nicht, ne?
Deswegen, also all diese Sachen. Und was ich aber spannend finde, ist, du sagst, es ist ein Haufen Arbeit, das rauszukriegen, aber es wird häufig geklaut. Das passt da nicht zusammen. Wie machen das denn die?
Naja, du musst das, um das rauszukriegen.
Die interessiert das ja nicht, ob da was bei kaputt geht.
Die hauen einen Schraubendreher rein.
Guck dir die ganzen BMWs an, wo die Airbags, Navigationsgeräte,
Tachos. Die pitchen die Kabelschlange ab und gut ist. Du brauchst wahrscheinlich länger, den Stecker da abzufummeln, als das Ding außen einzubauen.
Ja.
Ist ja eh alles nur Plastik. Einmal rausbrechen, Stecker abgeschnitten, fertig.
Wahrscheinlich für die ganzen.
Auf jeden Fall interessant, was sie so mittlerweile diese Autos einbauen und was das dann natürlich auch für die Werkstätten heißt. Weil ich sag mal, wenn du dieses Bauteil abmachst und irgendwie in der Position leicht veränderst, musst du direkt eine Kalibrierung fahren. Und viele Autos haben es auch unten in der Stoßstange drin stehen. Und wenn man dann da dran muss, wenn man beispielsweise den Kondensator mal wechselt oder irgendwelche Arbeiten vorne an der Front macht, heißt das dann im Endeffekt.
Jedes Mal Radar kalibrieren.
Ne, das kommt alles mit dazu.
Ist da was davor noch? Ist das Logo da drauf?
Ja, das einfach nur das Logo davor, mehr ist da nicht vor.
Ich frage mich, wie funktioniert das denn überhaupt, wenn da was davor ist, dass es dann erkennen kann?
Ja, der Radarstrahl geht ja da durch, so ein Kunststoff.
Also ein Radarstrahl ist das?
Ja,
ein richtiges Radar sogar.
Ja, ist ein Radarsystem, steht da glaube ich hier drauf sogar.
Ja, gut, ja.
Guck manchmal mal, Frontradarsteuergerät.
Ja, manchmal stehen da Sachen drauf, die noch nicht drin sind.
Chef, oder habe ich es jetzt im Ausland?
Ich habe auf jeden Fall 3 Kreuze gemacht, als das endlich funktioniert hat.
Und du in Ruhe in Urlaub fahren konntest.
So sieht das aus.
Und die Kundin.
Und die Kundin.
Ja.
Und wir alle waren glücklich bis ans Ende unserer Lebenstage.
Ja.
Ja, also ich finde das wieder, heute wieder wirklich viel gelernt. Es ist auch wirklich schön, mit dir, Robin, nach deinem Urlaub zu sprechen.
Je.
Dann kriegst du nämlich mit, was bei uns passiert ist, was wir schon längst wieder vergessen haben. Ne?
Oder auch nicht. Ist viel oder auch Wasser nicht. Den Rhein runtergeflossen.
Ja. Nee, im aktuell nicht. Wenig.
Es fließt ja trotzdem noch was. Ne? Es ist weniger, aber es fließt noch was. Ja. Darko, du hast auch
solche. Also der hat wirklich keine Lust mehr bei dem Wetter, muss ich auch sagen, ich verstehe es auch. Der kann nicht schwitzen, der mag geht nicht gerne schwimmen, der kann nichts tun, um sich abzukühlen. Was bei ihm dann einfach in einem kompletten ADHS irgendwie ausufert. Ich weiß nicht, was los. Normalerweise pennt er den ganzen Tag, weißt du? Vielleicht ist er deswegen jetzt so aktiv.
Kann sein.
Naja.
Schläft.
Geht schlimmer, Darko, ne?
Ist noch was Schönes für uns.
Ich habe tatsächlich noch den Fahrbuch-Fall der Woche. Bei einem BMW 3er Touring hat Robin natürlich Heimvorteil. Ich lese mal vor, es ist ein bisschen mehr Text. Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe bei der Fehlersuche an meinem BMW F31 320D. Der hat den B47 Motor, eine ZF 8 HP Automatik und ist von 2016 mit knapp 260.000 auf der Uhr. Was ist los? Seit einer Weile gibt es ein ziemlich lautes mechanisches Jaulen. Das klingt fast wie ein Kompressor, der pfeift oder jault. Das Problem wird immer schlimmer. Am Anfang war das nur so bei 3.000 bis 3.500 Umdrehungen. Mittlerweile schon bei 2.000 bis 2.500 Umdrehungen. Was mir auch auffällt, das Geräusch ist auch im Schubbetrieb beim Gangwechsel da. Was ich schon gemacht habe. Turbolader. Der war kaputt, deutliche Schleifspuren am Gehäuse wurde getauscht. Ladeluftstrecke und undichte Ladeluftschläuche wurden gefunden und ausgetauscht. Das System wurde abgedrückt. Und es ist ziemlich dicht. Ein winziges bisschen Nebel kommt noch an der Ansaugbrücke bei Zylinder 1 raus. Antriebsstrang. Weil das Geräusch auch im Schubbetrieb auftritt, habe ich mir das Mittellager der Kardanwelle angeschaut. Das wurde vor 40.000 Kilometer neu gemacht, hat aber schon wieder Risse. Vielleicht wurde es beim Einbau falsch vorgespannt oder montiert. Noch ein paar. Ich habe noch zwei Videos für euch. 2 Liter Motor, 140 kW, B47D20A Motorkennung. Motorgeräusch Nummer 1. Klingt wie eine Shisha.
Ich habe eine Flasche aufgemacht am Ende.
Boah, höre ich ehrlich gar nichts, was ich zuordnen kann. Jaulen, oder
dieses, dieses helle, dieses, was du auch bei den GT3, GT4 Fahrzeugen hörst, bei der Gradverzahnung.
Gibt es noch ein Video?
Das waren die zwei, die er hatte.
Also. Mach nochmal.
Ich glaube, das erste Video war besser, glaube ich. Ich dachte erst am Anfang dieses Bubbelgeräusch, was da kommt.
Das ist echt am Kompressor, ne? Da wird beschrieben. Keine Ahnung, wenn nicht. Ich sag Riementrieb.
Lichtmaschine. Getriebe, Öl.
Keine Ahnung.
Getriebe auch nicht. Boah. Irgendwas im Riementrieb. Lichtmaschine könnte sein, Wasserpumpe vielleicht.
Aber warum nur bei der Drehzahl? Und wenn keine, also das ist ja Volllast, das heißt der Generator hat eigentlich keine elektrische Last.
Ja, weil der dann Efficient Dynamic hat, sobald du keine Last hast, pufft er den hoch von der Spannung her.
Na, aber hat er Last. Hat er Volllast gegeben, hat er die Geräusche gemacht.
Ja, dann muss der ja auch eventuell was tun. Dann dreht er ja auch schnell. So Geräusche ist immer schwer. Und?
Generator.
Erstmal gab es viele Vermutungen, auch in den Kommentaren. Auch zum Thema mit dem mit der Ansaugbrücke. Weil er sagte erstmal, ein bisschen was undicht. Sagte ja.
Und die drei Klappen stehen undicht.
Sagte, muss ich mir am Wochenende mal anschauen. Aber ich dachte jetzt erstmal wegen dem Heulgeräusch, ob man da auf Schwarm ein bisschen tippen kann. Und tatsächlich schreibt er, Carsten hat geschrieben, sehr wahrscheinlich, dass es vom Getriebe her kommt. Ich würde mir das Getriebe immer anschauen. Vielleicht gibt es da schon einen Hinweis in die richtige Richtung. Und dann schreibt er, der Username ist mir. Da kann man nichts mit anfangen. Das Geräusch kam vom Getriebe. Das Getriebe hat es hinter sich. Nach 60.000 Kilometern mit dem genauen Hinhören mit dem Stethoskop hat sich das Geräusch als Ölpumpe, die Luft zieht, identifiziert. Also nach dem Ölwechsel war das Geräusch in jedem Last- und Drehzahlbereich verschwunden. Ja. Das heißt, er glaubt durch... Also das Ölpumpengeräusch, hat das mit dem Getriebeöl zu tun?
Ja, klar, wenn das Luft zieht.
aber das Geräusch hätte ich nicht als Ölpumpe identifiziert.
Ne. Dabei weiß ich, wie sich das Natura anhört. Das weißt du ja nie. Also so Geräusche übers
das Handy ist schlimm.
Handy,
ne?
Ist ganz, ganz schwer.
Eigentlich gar nicht.
Ja.
Zu packen.
So, ich dachte, du sagst eigentlich gar nicht schwer.
Nein.
Ich wusste es sofort.
Das ist
ja.
Interessant.
Also das sowieso. Ich finde das immer, eigentlich müsste man sich den ganzen Tag reinsetzen und diese Fälle nur schauen, weil du kannst ja wirklich, also gerade als Privatperson, echt viel lernen. Einfach nur mal sowas zu schauen, was da so, was anderen Leuten einfach so passiert. Ne? Das ist immer der große Vorteil von dem Programm, ne?
Ja.
Ja, weil immer gibt es irgendwo einen, der sowas schon hatte.
Ne, ihr nicht mehr? Ihr da draußen, habt ihr noch irgendwas? Irgendwelche Wünsche?
Tipps unten rein.
Soll der Robin nächstes Mal eine Perücke tragen?
Oh ja.
Vielleicht Extensions? Schadet
ich
vielleicht
Extensions,
nicht.
Extensions, du? Was soll ich in einer Frisur so mit
der? Ja, nee, ich hab meine Wettertappe ausprobiert.
Lange Haare.
So.
Lange Haare.
Haare gewaschen.
Haare gewaschen. Ja.
Nicht gewaschen.
So nämlich. Ja, willst du machen? Ich werde hier pausenlos gemobbt. Ne? Deswegen muss der Robin und der Josh gleich zu Fuß nach Köln laufen.
Also ich kann euch ja sagen, ne? Hier sind ja 4 Leute. Und von diesen 4 Leuten finden 3 Leute Mobbing ganz toll.
So nämlich, ne?
Ich nehme einfach Lars sein Auto.
Ja.
Und damit?
Kannst du überhaupt fahren?
Ja, sicher.
Ja.
Hab ich schon gesagt.
Lars sein Auto.
Ja.
Wunderbar.
So ist das.
Hä?
Das ist egal.
Das ist grammatikalisch falsch.
Tschüss zusammen, tschüss. Bis zum nächsten Mal.
Sagt ihm in den Kommentaren, dass es grammatikalisch falsch war. Ne, Freunde? Freuen wir uns. Wie gesagt, das haben
wir diese haben schon Tschüss gesagt.
Ja, ich sag auch noch
was.
Schreibt bitte noch in die Kommentare, was euch alles gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Solltet ihr nicht schreiben, bitte schreibt das nicht. Sagt aber bitte Verbesserungsvorschläge, Wünsche, Fragen.
Immer aufs Abo drücken.
Genau, auch wenn ihr schon abonniert habt.
Millionen.
Wenn ihr abonniert habt, nicht drücken, dann deabonniert ihr uns nämlich wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Macht's gut. Ciao,
tschüss.
Ciao.